das Unbewusste verstehen, Beiträge zur Psychoanalyse und zur psychotherapeutischen Praxis mit Annette Streeck-Fischer.
Ich möchte heute über Folgen von traumatischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Diese Folgen sind nicht immer so einfach zu erkennen, da die diagnostischen Kriterien, wie sie zum Beispiel im ICD-10, dem üblichen diagnostischen Klassifikationssystem genannt sind, nicht oder nur begrenzt auf Kinder und Jugendliche zutreffen. Diese Kriterien sind für Erwachsene gemacht. Außerdem ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich um ein einmaliges Trauma oder eine komplexe Traumatisierung handelt. Die Folgen sind dann sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder und Jugendliche, die einmalige traumatische Belastungen ganz gut verkraften. Das kann aber auch dann täuschen, wenn sie nicht zeigen, wie belastet sie sind. Leonore Terr, eine Psychiaterin und Traumaforscherin, hat sehr früh die Unterscheidung gemacht zwischen Typ 1 Trauma mit einmaliger Traumatisierung. Es handelt sich dabei zumeist um zeitlich begrenzte, in der Öffentlichkeit stattfindende Ereignisse wie Unfälle, Naturkatastrophen und Kriegserlebnisse und Typ 2 Trauma bei Ereignissen, die über längere Zeit wiederholt, zum Teil heimlich oder auch sequenziell stattfinden. Sequenziell heißt, eine Traumatisierung nach der anderen zu erfahren. Beim Typ 2 Trauma liegen komplexe Traumatisierungen durch Kriegsfolgen, Migration und Flucht vor und um sogenannte man-made Traumata, die bei Kindern und Jugendlichen mit oft gravierenden Folgen einhergehen. Es sind Traumata, die zumeist durch Personen in der näheren Umgebung erfolgen und mit physischer oder auch sexueller Gewalt oder Vernachlässigung verbunden sind. Leonore Terr hat damals Traumafolgen an Kindern untersucht, die einer Entführung zum Opfer gefallen waren. Ein Bus wurde von 2 Männern gekidnappt. Sie haben die Kinder zusammen mit dem Busfahrer in einer Erdhöhle untergebracht, wo sie sich über 26 Stunden in völliger Dunkelheit aufhielten. Es ist dann dem Busfahrer mit einigen Kindern gelungen, sich und die Kinder zu befreien. Dieses Ereignis wurde damals verfilmt und mit dem Titel »Kinder von Chowchilla« in der Öffentlichkeit bekannt. Bei diesen Kindern konnte Leonore Terr Folgen der Traumatisierung und den Unterschied zwischen einmaliger Traumatisierung und komplexer Traumatisierung feststellen und beschreiben. Neben optisch und anders wahrgenommenen Erinnerungen, also Flashbacks, zeigten sie traumaspezifische Ängste, veränderte Einstellungen gegenüber Menschen und Verhaltensweisen, die sie wiederholten und die in beiden Gruppen den einmal und komplex Traumatisierten vorkamen. In der Gruppe von akut Traumatisierten konnte sie darüber hinaus detaillierte Erinnerungen, Vorahnungen und verzerrte Wahrnehmungen feststellen, während in der Gruppe der komplexer Traumatisierten Verleugnung, Betäubung und Wut vorherrschten. Sie konnte auch beobachten, dass die ursprünglich gekidnappten Kinder zu Spielen neigten, mit denen sie andere erschreckten, zum Beispiel aus dem Gebüsch mit Gebrüll herausspringen und Angst einflößen. Es ist ein Unterschied, ob es zu einer Traumatisierung im Erwachsenenalter kommt oder in der Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen. Kommt es zu einer Traumatisierung in der frühen Entwicklung, ist das Trauma quasi in die Persönlichkeit eingewoben. Die weitere Entwicklung geht eventuell mit Entwicklungsblockaden einher. Die Bindungsfähigkeit ist darüber hinaus davon betroffen, die unsicherer, ob vermeidend oder verstrickt werden kann, worauf zu achten ist. Grundsätzlich gilt, ein psychisches Trauma ist ein Ereignis, das sowohl die psychischen als auch die biologischen Bewältigungsmechanismen einer Person überfordert. Das ist die übliche Definition, die für alle Altersgruppen gilt. Bei Kindern und Jugendlichen kommt aber dazu, dass das Trauma nicht durch die Unterstützung einer anderen Person, die diese Unfähigkeit vom Kind oder Jugendlichen ausgleichen könnte, kompensiert werden kann. Das bedeutet, dass das Ausmaß der Traumatisierung auch davon abhängig ist, wie hilfreich und unterstützend das Umfeld ist. Kinder, die in der Familie oder von Mutter und Vater während der Traumatisierung aufgefangen werden, können das Ereignis besser verkraften als solche, bei denen solche Unterstützung nicht stattfinden, zum Beispiel wenn die Traumatisierung nicht erkannt wird oder verborgen bleibt. Besonders gravierend ist zum Beispiel, von den nächsten Bezugspersonen sexuelle oder körperliche Gewalt zu erfahren, denen das Kind unmittelbar ausgesetzt ist. Bei einem damals 5-jährigen Kind wurde das Ausmaß seiner Traumatisierung deutlich. Im Kindergarten war es aufgefallen wegen seines verängstigten Verhaltens gegenüber dem Vater. Es verhielt sich sehr sexualisiert, machte die Beine breit, rutschte zum Beispiel mit dem Po auf den Oberschenkeln oder dem Gesicht von Erziehern, sodass sich der Verdacht erhärtete, sie werde sexuell missbraucht. Dies wurde zur Anzeige gebracht. Der Vater leugnete die Tat, obwohl es deutliche Hinweise auf den Vater als Täter und körperliche Anzeichen bei dem Kind gab. Statt dass die Mutter ihr Kind stützte, hielt sie zu ihrem Mann. Das bedeutete für das Kind, dass es fremd untergebracht werden musste und beides erfuhr. Die Traumatisierung durch den Vater und die Traumatisierung durch den Verlust ihrer Eltern, insbesondere der Mutter. Ein wichtiger Aspekt zum Trauma ist auch, dass es kein objektives Ereignis ist, dessen Wirkung für alle Menschen gleich ist, sondern eine Erfahrung, die aufgrund der persönlichen Interpretation des Opfers und seines Entwicklungsstandes, seiner Umgebung sowie seiner konstitutionellen Voraussetzungen überwältigend ist. Dabei spielt das Alter eine Rolle. Zum Beispiel ein 3-jähriges Kind ist vielleicht mehr betroffen als ein 12-jähriges. Auch die Konstitution ist von Bedeutung, wenn das Kind sehr empfindlich reagiert und Erfahrungen schlecht verarbeiten kann. Wie zeigen sich Traumatisierungen bei Kindern? Es können natürlich auch einzelne typische Störungen auftreten, wie sie bei Erwachsenen bei Traumatisierung bekannt sind, zum Beispiel mit nächtlichen Albträumen, plötzlichen Rückerinnerungen, Zuständen der Betäubung und des neben sich getreten Seins. Man nennt dies Dissoziation. Wahrnehmungen in Bezug auf sich selbst oder die Umwelt werden dann ausgeblendet. Bei Kindern treten häufig sogenannte regressive Symptome auf, wie Daumenlutschen, Trennungsangst, Einnässen oder Einkoten, Auffälligkeiten, die bereits überwunden schienen, Angstsymptome, Konzentrations- und Lernstörungen, Überangepasstheit, man kann auch von pathologischer Unauffälligkeit sprechen, zeigen sowohl Kinder als auch Jugendliche. Selbstverletzendes, suizidales Verhalten kann vor allem bei Jugendlichen auftreten. Rückzug, Lügen, dissoziales Verhalten, gegebenenfalls auch Drogenabusus, Alkohol, Gewaltneigung, um nur einiges zu nennen. Manche geraten regelrecht auf die schiefe Bahn, indem sie dissozial, kriminell werden oder auch Drogen nehmen. Was sind die psychischen Folgen von Traumatisierung? Freud hat auf die wiederholenden Inszenierungen als Traumafolge hingewiesen. Er spricht von der Fixierung an den Moment des traumatischen Unfalls. Es ist, ich zitiere, als ob diese Personen mit der traumatischen Situation nicht fertig geworden sind, als ob diese noch als unbezwungene Aufgabe vor ihnen stünde. Insbesondere Kinder und Jugendliche zeigen die Bereitschaft zu solchen Reinszenierungen. Sie teilen handelnd mit, was sie erlebt haben, mit ungünstigen Folgen. Diese Wiederherstellung traumatischer Ereignisse ist etwas sehr Zentrales. Im DSM-5, dem amerikanischen Klassifikationssystem für Diagnosen, wird darauf hingewiesen, dass Kinder das Ereignis im Spielen wiederholen. Das hat Leonore Terr mit ihren Untersuchungen deutlich machen können. Aber oft ist es nicht nur das, sondern diese jungen Menschen geraten auch im Alltag in Reinszenierungen. Ein interessantes Beispiel wird an Stephen King deutlich, der ja für seine Horrorliteratur bekannt ist. Leonore Terr hat sich dessen Lebensgeschichte genauer angeschaut. Sie konnte feststellen, dass Stephen King als 3- bis 4-Jähriger ein gravierendes Trauma erlebt hat. Mit seinen Spielkameraden hat er an Bahngleisen im amerikanischen Westen gespielt, die offenbar ungeschützt zugänglich waren. Er kam dann zurück zu seiner Mutter, bleich, erstarrt und konnte nichts sagen. Seinen Spielkameraden fand man von der Bahn in Stücke gerissen, die dann in einem Korb aufgesammelt wurden. Mit 11 oder 12 hat er das Spiel Sodom und Gomorra gespielt. Er musste vor einem Boom hinter ihm ein lautes, unheimliches Geräusch, das wie ein Zug tönt und ihn verfolgte, weglaufen, um nicht zu einer Salzsäule zu erstarren. Mit 16 etwa fing er an, dann seine Geschichten zu schreiben, in denen Maschinenmonster andere bedrohen und töten, aber auch einige überleben. Ein Film, der eindrucksvoll diese Problematik zeigt, ist Stand by Me. 4 heranwachsende Kinder folgen der Bahnlinie und geraten immer wieder in sehr bedrohliche Situationen. Am Ende finden sie einen Mitschüler, der tatsächlich vom Zug überfahren worden ist und tot war. Stephen King hat viele Geschichten geschrieben und es sind immer bedrohliche, traumatische Ereignisse. Er hat letztlich damit seine frühe Erfahrung wiederholt in unterschiedlichen Facetten. Er hat das traumatische Ereignis in der Kindheit scheinbar ohne Folgen überstanden, das dann in der frühen Adoleszenz aktiviert wurde und zu Reinszenierungen führte. Bei ihm in Form von Geschichten. Oftmals kommt es aber auch zu realen Ereignissen, zum Beispiel in denen sexueller Missbrauch oder Misshandlung wiederhergestellt wird. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Traumatisierung hat Freud mit der Bläschenmetapher beschrieben. Durch traumatische Einwirkungen wird die Schutzhülle des psychischen Apparates durchbrochen. Freud verglich den lebenden Organismus vereinfachend mit einem Bläschen, das normalerweise einen Reizschutz gegenüber der Außenwelt entwickelt. Die traumatische Neurose fasst er als Folge eines ausgiebigen Durchbruchs des Reizschutzes auf. Dadurch kann es zu einer mangelnden Grenzziehung zwischen sich und anderen, innen und außen kommen. Solche Beeinträchtigungen der Grenzschicht haben fatale Folgen. Indem die Schutzhülle durchbrochen wird, gerät quasi ein Fremdkörper in die Psyche des Kindes oder Jugendlichen. In der Psyche des Kindes befindet sich nun beides, eine Täter- und eine Opfererfahrung als Ganzes. So ist es möglich, dass sich zum Beispiel das Kind oder der Jugendliche mit dem Täterintrojekt identifiziert und aggressives, täterhaftes Verhalten zeigt oder auch immer wieder in eine Opferrolle gerät. Als Folge der durchbrochenen Schutzhülle können weitere Auffälligkeiten erklärt werden, die immer auch abhängig sind vom Ausmaß der Traumatisierung. Wenn die Grenzschicht fehlt, kann es etwas schwer sein zu unterscheiden, was von innen und was von außen kommt und was Realität und was Fantasie ist. Was scheinbar eine Lüge ist, kann damit zu tun haben, dass die Realität nicht sicher verankert ist und Gedanken und Rückblenden wie wahr sind. Es wird auch angenommen, dass wenn die Realität schrecklicher ist als die Fantasien, dass dann nicht mehr zwischen beiden getrennt werden kann. Es gibt auch Verwirrung darum, was richtig und was falsch ist, wenn etwa Erwachsene Unrechtes tun und so tun, als sei alles in Ordnung. Auch das Zeitgefühl ist durcheinander, da das Trauma und die Rückblenden nicht Vergangenheit werden, sondern immer wieder in der Gegenwart aktiviert werden. Solche Störungen treten vor allem bei komplexeren und schwereren Traumatisierungen auf und erfordern dann eine umfassende Therapie. Bei einmaligen und weniger gravierenden Traumata gilt, dass die beschriebenen Reaktionen auf Trauma letztlich eine ganz normale Reaktion auf erfahrene Belastungen darstellen. Die Psyche ist überfordert, das Erfahrene angemessen zu verarbeiten. Das zu wissen kann für die Kinder und Jugendlichen erleichternd sein. Sie sind nicht krank, sondern sie müssen etwas Gravierendes verarbeiten. Wenn die Probleme anhaltend sind, ist es wichtig, dass sie sie nicht abtun, sondern die Eltern sich mit Kind oder dem Jugendlichen Hilfe suchen.
Sie hörten eine Produktion der IPU Berlin.